Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für die Softwaretechnik-Vorlesung. Ich begrüße diesmal Michael Kutz von REWE Digital und heute das Thema ist ja, Testing oder Softwarequalität, wie ihr das bei REWE Digital macht und vielleicht auch, was du für Erfahrungen gesammelt hast in deinem Leben. Und Michael, wie immer, stell dich vielleicht mal kurz vor und dann auch sag mal was zu eurer Firma, wie ihr das vielleicht aufzieht, das ganze Testing und so weiter.
Ja, hallo. Mein Name ist Michael Kutz und ich arbeite seit etwa 12 Jahren, glaube ich, mittlerweile in der Softwareindustrie. Habe vorher studiert, habe meinen Master of Science an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gemacht, in der Nähe von Bonn in St. Augustin. Und habe da Informatik studiert und bin danach in die freie Wirtschaft gegangen. Und ja, mittlerweile bei REWE Digital seit knapp 7 Jahren, glaube ich. Und habe da die Firma ein Stück weit mit aufgebaut. Ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir 10 Softwareentwickler höchstens. Und mittlerweile sind wir, ich weiß es nicht, also mehr als 10 Teams auf jeden Fall. Ich glaube, es sind so eher 25 Teams, die wir gerade unterhalten. Mit jeweils mindestens 3 Personen. Viele sind aber auch größer. Und ja, also habe da ein ordentliches Wachstum mitgemacht. Und ja, als ich angefangen habe, habe ich sehr viel klassisch Software entwickelt in großen Projekten für verschiedenste Firmen als Dienstleister. Und was mir da so gar keinen Spaß gemacht hat, waren so Bugfixing-Phasen, wo wir uns dann hinsetzen sollten und 2 Wochen lang Fehler ausbügeln sollten, die wir natürlich gemacht hatten, weil es musste ja auch alles ganz, ganz schnell gehen. Und ich fand das sehr frustrierend, sehr demotivierend. Das war überhaupt nicht das, was ich tun wollte. Ich wollte wie viele Softwareentwickler ursprünglich mal Spiele entwickeln und so einen Kram machen, halt nur Sachen, die Spaß machen. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, also das macht jetzt irgendwie keinen Spaß. Und habe mir dann sehr viele Dinge angeguckt, wie man es besser machen kann. Hatte dann das Glück, in einem Projekt zu sein, das komplett umgebrochen wurde auf ganz hartem Wasserfall, auf agile Softwareentwicklung umgestellt wurde. Sehr hart by the book. Also mit allen möglichen Regelmeetings und Rollen und alles sehr, sehr strikt nach dem Standardschema gebaut. Was ich heute ein bisschen übertrieben finde, aber vielleicht für das Projekt tatsächlich extrem wichtig war, weil es vorher ganz, ganz wasserfällig war. Und da fand ich halt ganz faszinierend, dass auf einmal gesagt wurde, ihr entwickelt Software, und wir deployen die irgendwann. Und ihr kriegt keinen Bugfixing-Sprint, das muss funktionieren. Also wenn das auf dem Master oder mittlerweile heißt es Main und damals war es, glaube ich, noch Trunk, nämlich SVN. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. Also wenn ihr Sachen in eurem Repo habt, die fertig sind, dann nehmen wir an, dass sie auch funktionieren und zwar immer. Und ja, daraus haben wir dann, bevor es cool war, so ein Continuous Delivery, Continuous Deployment Mechanismus gebaut. Und da muss man sich halt sehr, sehr genau überlegen, was muss ich alles tun, damit ich eigentlich jederzeit lokal und auch im Repository sicher bin, dass das nächste Deployment, was irgendwann passieren könnte, dass das nicht irgendwie die ganze Plattform in den Abgrund reißt. Oder zumindest mein eines Produkt zerstört. Und ja, daraus hab ich für mich, für mein Team, also mein Team damals hat sehr viele Mechanismen dafür entwickelt. Einige davon würde ich heute so nicht mehr umsetzen. Andere sind mittlerweile ein recht allgemeiner Industriestandard geworden, würde ich sagen. Also nicht, dass wir die erfunden und in die Industrie gebracht hätten als mein kleines Team, aber sie haben sich halt einfach durchgesetzt und sind wahrscheinlich an vielen Orten parallel erfunden worden. Ja, und dann heutzutage bin ich Quality Engineer gewesen. Ich habe die Rolle jetzt kürzlich gewechselt. Jetzt heiße ich Ambassador. Und das erfindet sich immer mal wieder neu. Vorher war ich einfach Micha. Und ja, meine Aufgabe in der Firma ist es im Grunde, Teams beizubringen, wie sie noch besser Software entwickeln können. Also wir gehen davon aus, dass unsere Teams wirklich gute Arbeit leisten und dafür gibt es auch sehr, sehr viele gute Hinweise. Es geht mehr darum, manchmal so ein bisschen zu helfen, dass die Zusammenarbeit zwischen Teams besser funktioniert. Manchmal geht es darum, einfach eine bessere Teststrategie für das Team zu finden. Manchmal geht es darum, neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Wie kann ich eigentlich irgendwas testen? Wie kann ich irgendwie anders sicherstellen, dass was gut funktioniert? Ja, und ich bin halt so der einer von ein paar Leuten in der Firma, die regelmäßig auf Konferenzen fahren auch und Dinge erfahren. Ich lese viel über neue Technologien, über neue Techniken, wie man Software agiler entwickeln kann, besser entwickeln kann. Und ja, versuche das halt in der Firma möglichst effizient und dahin zu verbreiten, wo es hingehört.
Ja, ja, cool. Erst hatte ich schon Angst gehabt, als du gesagt hast, du möchtest nicht debuggen. Aber genau, das ist ja der Vorteil eines Softwaretechnikers, dass er aus seiner Faulheit eigentlich dann die guten Konzepte dann entwickelt. Genau, und richtig. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt. So deine Rolle. Interessanterweise bringt die Industrie immer neue Begriffe raus. Also Evangelist habe ich schon gehört, Ambassador ist jetzt für mich neu. aber du bist dann also sowas wie ein Experte, der zu anderen Teams vielleicht geht, dann die Standorte und die berät?
Ja, genau. Also wer, im Wesentlichen ist es ein Standort, nämlich Homeoffice im Moment. Aber ja, okay. Ja, genau. Also ich besuche Teams, ich veranstalte Workshops im Rahmen von, also ich habe jetzt kürzlich einen Workshop gemacht, der ging eine Woche, täglich 4 Stunden. Ich mache gerne Workshops, die so 2 Stunden sind, die eher so einen Impuls geben. Hier, guck mal, probier das mal aus. Ich zeige dir, wie es funktioniert und später reden wir drüber, ob das für euch funktioniert hat oder so. Ich halte auch Vorträge firmenintern und auch außerhalb und ja, mache viel mit Pair-Programming und Ensemble-Programming mit den Teams, um eben solche Themen in die Teams reinzubringen, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel Test-Driven Development oder ich baue mit einem Team zusammen ihre Delivery-Pipeline, um jetzt gerade großes Thema bei uns, Umstieg von Jenkins auf GitHub Actions für Continuous Integration und irgendwie Continuous Integration mache ich aus irgendeinem Grund gerne. Ich bin aber der Einzige, glaube ich.
Kommt man ins heiße Configuration Management-Thema, viele Konfigurationsfiles. Ja, wie kann man sich das dann vorstellen? Also die Studierenden wissen ja, sage ich mal, an der Stelle ungefähr Java, JUnit vielleicht, Testing und können sich vielleicht noch vorstellen, dass man Oberflächen anders testet, vielleicht mit irgendwelchen Clickbots oder sowas oder halt irgendwelche automatisierten Skripte, die da rumklicken. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn du jetzt einen Workshop machst bei denen, zeigst du denen jetzt JUnit oder was zeigst du denen da genau?
Teilweise ja. Also die meisten Entwickler, nee, alle Entwickler bei uns wissen natürlich ihr Unit-Testing-Tool. Also wir haben nicht nur Java-Entwickler, die jetzt JUnit nehmen würden, wir haben halt auch JavaScript-Entwickler, die dann Jasmine oder Jest oder was auch immer oder Mocha können. Also jeder weiß ungefähr, was Unit-Testing ist. Das setzen wir im Grunde voraus, dass das klar ist. Viele verstehen dann unter Unit-Testing im Detail ein bisschen was anderes. Manche sind da sehr strikt und testen halt ganz genau eine Unit und haben da eine sehr genaue Vorstellung von, was eine Unit ist. In JUnit ist sehr weit verbreitet, dass eine Unit eine Klasse ist. Das ist nicht ganz genau, was mit Unit-Testing gemeint ist, aber es ist eine ganz gute Heuristik, würde ich sagen. Das passt schon. Manchmal ist aber so eine Klasse, sind das eigentlich 3 Units und dann ist es vielleicht auch eine architekturelle Schuld, dass man das Ding mal splitten müsste oder so, aber grundsätzlich, ne, also ein Ding, was für sich genommen Sinn ergibt, das testen. Und das sind halt Unit-Tests. Was ich den Teams mehr beibringe, ist, also das wäre jetzt Basics, das mache ich auch hin und wieder für neue Testing-Frameworks. Zum Beispiel ist bei uns das Spock-Framework wird sehr weit verbreitet. Das ist auf ein Groovy-basiertes Testing-Framework, was also zum einen davon profitiert, dass es Groovy ist. Groovy ist im Grunde wie Java, nur einfacher. Also viele Dinge sind sehr viel einfacher in Groovy als in Java. Also simples Beispiel, Hello World in Groovy ist eine Zeile. In Java arbeiten sie noch dran. Und ist aber ansonsten hundertprozentig kompatibel zu Java, was halt dann den Vorteil hat, dass ich alles mit dieser simpleren Syntax testen kann. Also ich kann jeden Aufruf machen, den ich auch in Java machen könnte. Und Spock an sich ist ein wunderschönes Framework. Da ist JUnit 5 kommt jetzt so langsam vom Feature-Umfang in die Nähe, aber was man in Spock mit Data-Driven-Testing machen kann, da ist JUnit immer noch nicht ganz. Naja, also das jetzt ein bisschen rumgenörde über Test-Frameworks. Was ich natürlich mehr mache, sind so methodische Sachen. Also okay, du kennst Unit-Testing und Unit-Testing ist im Grunde dafür da, Business-Code zu testen. Also ich habe jetzt hier was implementiert wirklich. Ne? Also das, was wir heutzutage machen, ist sehr viel Framework, sehr viel Konfiguration vom Framework. Also es gibt nicht mehr viele Entwickler, die SQL-Code regelmäßig schreiben, was vielleicht auch ein bisschen schade ist manchmal. Dann habe ich dazwischen irgendwelchen Code, der aus einem Datenbankeintrag ein JSON macht und das dann über eine REST-API irgendwo hinschickt. Und genau dieser Code, der dann, was weiß ich, zwei Datenbankzeilen in einen JSON zusammenfügt, der trifft irgendwelche Entscheidungen, die kann ich mit Unit-Tests wunderbar prüfen. Das ist sehr schnell, das ist sehr effizient. Das deckt aber halt nicht sehr viel Risiko ab. Also ich kann halt mir überlegen, okay, jetzt habe ich irgendwie 100% von diesem Business-Code, den ich geschrieben habe, getestet. Dann habe ich in der Regel annähernd 0% von dem getestet, was das Framework für mich tut. Also ich habe nicht getestet, ob meine Datenbankverbindung richtig funktioniert. Ich habe nicht getestet, ob das SQL, was das Framework für mich erzeugt, mit der konkreten Datenbank funktioniert. Ich habe nicht getestet, ob mir die Security Configuration dazwischen funkt und dass ich einen Endpunkt definiert habe, den ich aber de facto gar nicht aufrufen kann, weil ich dafür authentifiziert sein muss. Ich weiß aber nicht wie und so weiter. Oder auch andersrum, ich habe gar nicht geprüft, ob die Security Configuration ein Endpunkt, der geschützt werden muss, wirklich auch geschützt ist. Also solche Dinge habe ich dann vielleicht nicht getestet. Und dann gibt es manchmal Code, der ist halt so ein bisschen scattered. Da muss ich im Grunde 2, 3, 4 Klassen zusammen testen. Und dann ist halt auch die Frage, ist das jetzt was ich auf einer Architekturebene lösen kann, dass ich das besser verteile, die Logik, ob ich das mehr in eine Unit zusammenziehe oder weiter auseinanderreiße, um die Testbarkeit zu erhöhen. Genau. Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass ich den Leuten halt früh beibringe, wofür teste ich eigentlich und wann schreibe ich Tests, also Test-Driven Development, führt eben dazu, wenn ich von vornherein über einen Test mich meinem Design nähere, dann ist dieses Design automatisch testbar. Wenn ich 2 Wochen lang vor mich hin entwickle und dann anfange, Tests zu schreiben dafür, dann ist das Design häufig so, dass es ganz, ganz schlecht testbar ist. Dass ich mit sehr, sehr viel Umstand erst prüfen kann, ob ein gewisser Zustand erreicht ist. Und das ist eben so ein Thema, was ich viel beibringe, TDD, also Test-Driven Development oder Test-Driven Design, Test First und solche Themen.
Also, wenn ich gleich mal einhaken darf, bei TDD, also wie man es ja aus, ich will jetzt ja sagen, dem Lehrbuch vielleicht kennt, wirklich, man hat die Anforderungen oder die Spezifikation, man schreibt den Test für die Spezifikation, der schlägt in der ersten Runde fehl, weil ja keine Implementierung da ist. Und dann implementiert man so lange rum, bis der Test passt, also ja, grün wird. Kann man so wirklich entwickeln oder also kann da so eine vernünftige Architektur entstehen oder ist das dann...
Ja, also es tun sich sehr viele Entwickler damit schwer. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich 100% meiner Zeit TDD mache. Aber meine erste Zeile Code ist normalerweise in der Testklasse. Das ist so. Und manchmal verliere ich das ein bisschen zwischendurch. Manchmal, also es wird auch häufig verkürzt dargestellt. Ne? Also wir haben Red, das heißt, ich habe einen Test geschrieben, der rot ist. Vielleicht, weil ich gar nicht versucht habe, ihn grün zu kriegen bisher. Dann habe ich Green, dann ist der Test grün. Und dann gehe ich aber nicht zurück nach Red. Sondern dann kommt die dritte Phase, die häufig unter den Tisch gefallen lassen wird. Und das ist Refactor. Und das ist eine sehr wichtige Phase. Und in dieser Zeit kann ich mir sehr viele Gedanken über Design machen, kann das alles nochmal in Ruhe betrachten. Aber ich versuche halt die ganze Zeit, den Test grün zu halten. Denn der Test, das drückt meinen Intent aus. Und der Code muss ja nur dazu passen. Und meine Erfahrung ist wirklich, man muss es nicht so strikt machen, um ähnliche Effekte zu erzielen, aber um wirklich testbaren Code zu schreiben, das sind sehr viele Mikroentscheidungen, die man trifft, die zu gut testbaren oder zu schlecht testbaren Code führt. Und wenn man diese kleinen Schritte, also generell finde ich dieses schrittweise Entwickeln sehr wichtig, dass ich mir irgendwie immer klar mache, jetzt habe ich einen Schritt gemacht. Wenn ich das nicht tue, also wenn ich das gar nicht tue, ich sage nicht, dass ich ganz strikt immer erst einen roten Test mache und dann erst Code verändere, aber wenn ich das gar nicht tue, dann verliere ich mich ganz häufig. Also ich persönlich. Und ich weiß, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Es gibt einige Interviews von Martin Fowler, wo er das auch sagt, dass er ich weiß nicht genau, welchen Begriff er benutzt, aber er braucht dieses Framework, was ihn leitet, also um eben nicht zu tief in irgendwelche Kaninchenbauten reinzugehen und ihn einfach ja, leitet durch das Problem und das Problem in kleine, managebare Häppchen zerteilt.
Und, das ist ja sehr, sehr interessant. Ich glaube, das kommt auch... in der Ausbildung bei vielen Entwicklerinnen und Entwicklern viel zu kurz, dass testbarer Code vielleicht noch, also überhaupt die Ausbildung von testbarem Code. Vielleicht hast du da irgendwie, kannst du da vielleicht Heuristiken oder so, um grob vielleicht zu sagen, worauf man achten könnte, wie man besser testbaren Code schreibt?
Es gibt natürlich einige Design-Patterns, die man befolgen kann. Es sind mal mehr, mal weniger. Ich könnte sie nicht aufzählen. Ich wüsste jetzt auch nicht. Also ich persönlich bin, ja, das ist auch alles opinionated, ne? Also man kann es so machen und es ist gut testbar und man kann es völlig anders machen, es ist immer noch gut testbar. Deswegen für mich die einzige Heuristik ist, wenn ich einen Test schreiben kann, der genau die Fläche Code abdeckt, das Risiko, was ich sehe, abdeckt, dann ist das gut testbarer Code. Das heißt, der einzige Weg festzustellen, ist das gut testbarer Code, ist einen Test zu schreiben, der gut ist. Und ich finde, Tests sind halt auch eine Art von lebender Dokumentation. Wenn der Test nicht gut lesbar ist, dann will ich den Code gar nicht erst sehen, weil der ist dann garantiert nicht wesentlich besser. Und wenn es doch so ist, dann läuft da halt ziemlich sicher was schief. Also deswegen sage ich, TDD ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, ganz allgemein zu sagen, wie man gut testbaren Code schreibt, wenn man halt einfach den Test als Beweis hat.
Daher, man kann ja einen Test eigentlich nur dann schreiben, wenn man eine Spezifikation vorher hat. Oder man muss ja wissen, was man testen möchte. Wie ist das denn? Du hast gesagt, ihr bist selber auch umgestiegen von klassisch Wasserfall zu agil, wo ja so ein bisschen Requirements Engineering ist ja so klassisch eine Phase im Wasserfall-Modell, wo man harte Spezifikationsdokumente rauskriegt. Und im Agilen ist das ja so ein Fluss, wo man eventuell, naja, man hat einen Feature-Backlog, aber vielleicht ist das jetzt nicht so ganz klar. Wie ist denn dieses Spannungsfeld? Wie kriegt man die Requirements ran, dass man dann das so hart spezifizieren kann, dass man die Tests zuschreibt.
Also die
hast Tests, du da irgendwie einen Tipp? Oder?
Die Tests, die ich schreibe, das sind ja Mikro-Requirements. Die habe ich mir ja ausgedacht. Also ich bekomme eine User-Story vorgelegt. Weiß ich nicht, was da drin steht. Irgendein Feature soll funktionieren. Und das ist, ich habe dafür 3, 4, 5 Tage Zeit, das umzusetzen. Wenn ich sage, das klappt nicht, dann muss man es halt weiter zerteilen. Ne? Aber ich habe halt diesen einen Wunsch von meinem Product Owner. Ich hätte gerne, dass da irgendwas dran verändert wird an der Software, die du betreust. Und das ist also gar nicht so viel Invest, der da reingeht. Ne? Also ich entwickle eine Woche und dann präsentiere ich das. Wahrscheinlich präsentiere ich es auch nochmal zwischendurch. Wahrscheinlich mache ich auch in diesem Planungsmeeting, werde gerade ich als jemand, der sehr viel über Testing nachdenkt, stelle häufig sehr kritische Fragen, die einen PO dann auch schon mal dazu gebracht haben, in meiner Vergangenheit eine Story wieder zurückzuziehen, weil er gemerkt hat, oh, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und das sind, also diese Tests, die ich dann schreibe bei TDD, ist in, also ich persönlich mache es ganz gerne mit Acceptance Test Driven Development, ATDD. Das heißt, ich schreibe als allererstes, ich überlege mir, okay, wie will ich dieses Feature umsetzen? Dann komme ich irgendwie drauf, okay, ich brauche einen neuen Endpunkt an meinem Service, also irgendwas, was ich aufrufen kann, und das soll Folgendes ausgeben. Jetzt, ich bin Backend-Developer, ne? Also es ist nicht so viel mit Frontend und das soll schön sein. Aber im Grunde ist es sehr ähnlich da. Und dann schreibe ich erstmal einen Test und der ruft einfach diesen Endpunkt auf, ohne dass es ihn gibt. Und das ist mein erster Ansatzpunkt. Da fange ich an. Dieser Test wird sehr, sehr lange rot sein. Oder ich mache sowas wie Fake it till you make it. Also ich werde dann diesen Endpunkt spezifizieren, aber der wird halt nur Nonsens ausgeben. Und dann muss ich diesen Test nochmal verfeinern, muss sagen, okay, aber du sollst jetzt auch noch die richtigen Daten zurückgeben. Und so mache ich dann immer weiter. Und dann habe ich halt diesen äußeren Test, der einfach schon mal die Wahrheit verlangt, das fertige Feature eigentlich verlangt. Und dann gehe ich tiefer rein und dann sage ich, okay, ich habe jetzt den Endpunkt spezifiziert, okay, dabei ist so gut wie kein Code entstanden, das muss ich jetzt vielleicht auch gar nicht testen, weil das ist im Grunde nur ein Aufruf von einer Service-Klasse. Dann schreibe ich aber diese Service-Klasse und auf einmal entsteht der Code, den will ich testen, weil der irgendwie 3 Ifs und eine Schleife hat oder so und das ist mir irgendwie dann zu heikel. Und dann schreibe ich dafür einen Test und dann spezifiziere ich halt für mich selber technisch, meistens mit anderen zusammen, wie genau soll das denn funktionieren? Was sind die Eingangsparameter und was soll für welchen Fall rauskommen? Und das mache ich dann mit ganz klassischen Tester-Methoden, die leider bei Entwicklern häufig nicht so bekannt sind. Also sowas wie Grenzwertanalyse. Also ich habe irgendwas, was ich reingebe. Was sind die Extrema, die ich da reingeben kann? Was ist das Minimum, was ist das Maximum, wo ist die Mitte? Gibt es ungültige Wertebereiche, also wo ich den gültigen Bereich des Parameters verlasse? Was soll dann passieren, wenn ich das tue? Nach oben, nach unten, gibt es da unterschiedliche Cases und solche Sachen? Und das sind dann diese Mikrospezifikationen und die werden niemals in natürlicher Sprache formuliert, die schreibe ich einfach direkt als Unit-Test. Warum soll ich das jemals irgendwo hinschreiben? Also ich kann das natürlich irgendwie so als Java-Doc an die Klasse dran schreiben und das hilft dann vielleicht irgendjemandem, der das irgendwann mal selber aufrufen möchte. Aber im Grunde, wenn ich jetzt wirklich Service-Code schreibe, also Code, der nur in einem Service vorkommt und der nicht in der Bibliothek für andere Services zur Verfügung gestellt wird, dann spare ich mir das in der Regel komplett und schreibe wirklich nur den Test. Und den versuche ich dann allerdings auch so lesbar zu schreiben, dass jemand, der später, also jemand wie zum Beispiel ich, mein Zukunfts-Ich hat keine Ahnung, was ich heute für einen Mist gebaut habe, dass mein Zukunfts-Ich dann auch hingehen kann, guckt sich den Test an, guckt sich vielleicht noch die Commit-Messages dazu an und merkt dann, ach, das war die Idee. Die war aber blöd. Oder halt feststellt, ach so, so war das gemeint. Okay, dann funktioniert meine Idee, die ich jetzt gerade umsetze, ja gar nicht. Weil die widerspricht ja irgendwie der ganzen Logik von dem Drumherum oder so. Ja, also
Bei so viel Tests ist es dann eventuell, also Software entwickelt sich ja immer weiter, schöne Software-Evolution. Was halt viele Studien auch rausbekommen haben, ist, dass Software sich deutlich mehr weiterentwickelt als Tests, dass die Tests meistens unverändert bleiben. Ich weiß gar nicht, ob das in der Sinn der Sache ist, weil vielleicht ändert sich auch nicht immer was beim Test, aber ist das Problem da? Und wenn ja, wie geht ihr das an?
Also, dass es dazu Studien gibt, wusste ich nicht. Es gibt zwei mögliche Erklärungen. Die eine ist, es gibt gar kein Problem, weil die Software ist nur refactored worden und die Tests haben mir bewiesen, dass das ein Refactoring war, denn ein Refactoring ist per Definition eine Änderung des Codes, ohne dass sich das von außen beobachten lässt. Also ich habe es optimiert. Und dann ist es ja wunderbar, dass ich die Tests hatte und dass ich sie nicht verändern musste dafür. Die andere Möglichkeit ist, dass man dieses Phänomen hat, dass die Test-Suite so unverständlich geworden ist und so unansehnlich geworden ist und die Leute sich nicht mehr darin auskennen, dass sie die Tests nicht mehr anfassen, dass sie sie ignorieren, dass sie sie vielleicht sogar löschen. Und Tests löschen finde ich per se nicht verkehrt. Also man sollte eigentlich immer bereit sein, auch mal einen Test zu löschen, weil häufig ergeben die einfach keinen Sinn und dann muss man den Test vielleicht mal neu schreiben. Wenn man Pech hat, schreibt man den Test den ganzen Tag lang neu und stellt dann fest, dass man wieder da angekommen ist, was man am Morgen gelöscht hat. Aber dann hat man verstanden, warum der Test so aussah, wie er aussah. Und das ist dann vielleicht auch okay und lehrreich. Also dann ist zwar netto kein Code entstanden, aber brutto hat ein Entwickler mehr verstanden, wie der Code funktioniert. Und das ist ja auch schon viel wert. Es gibt so ein Phänomen von Overtesting, dass die Leute halt extrem viele Tests schreiben und irgendwann so ein bisschen ihren Sinn verlieren. Ich hab das häufig gesehen in Projekten, wo irgendwie eine Test-Coverage von 85, 90, 95% oder sogar implizit 100% angestrebt wurde. Da habe ich so die meisten sinnlosen Tests gesehen, die einfach darauf hinaus liefen, dass möglichst noch die letzte Zeile Code auch noch gecovert wird. Und was dieser Test aber getan hat, also wenn man sich den Code von dem Test dann durchgelesen hat, hat man gedacht, was soll das? Und dann kommt man natürlich irgendwann in die Falle, okay, wenn ich heute schon nicht verstehe, was das soll, außer dass es die Zeile covern soll, dann werde ich das in 6 Monaten, wenn ich den Code nochmal anfassen muss und der Test rot wird, auch nicht verstehen.
Eine dritte Möglichkeit ist ja vielleicht noch, dass man bei der Einführung eines Features einen Test geschrieben hat, aber wenn ich das Feature jetzt bugfixe oder ändere, wie zum Beispiel die Grenzwerte ändern sich im Code, aber nicht im Test, die werden halt nicht nachgezogen.
Ist aber sehr unwahrscheinlich, weil wenn ich wirklich nach Grenzwerten getestet habe, dann, also vielleicht muss ich das noch ein bisschen weiter ausführen, aber wenn ich einen Grenzwert habe, dann teste ich ja genau den kleinsten Wert, der überhalb und den kleinsten Wert, der unterhalb des Grenzwerts liegt. Das heißt, wenn der Grenzwert sich verändern sollte, muss mindestens ein Test rot sein.
Richtig, also es kann auch was Komplexeres sein, aber was wir halt öfters gesehen haben, ist, dass bei der Einführung von Features viele Tests gemacht werden, aber dann gibt es nicht nur Refactorings, sondern einige substanzielle Änderungen und so. Ja, deswegen dachte ich halt, weil ist ja wie Dokumentation, was ja auch gesagt ist, wie Dokumentation, die muss man ja auch eigentlich pflegen, ob Tests halt auch gepflegt werden müssen.
Also ein Problem, was ich auch sehe, ist, viele Leute lernen Test-Driven Development auf einer grünen Wiese. Und da ist noch kein Code und ich schreibe meinen ersten Test und dann ist der rot und dann schreibe ich den Code und das fühlt sich gut an. Was die Leute viel mehr lernen müssen, ist auf einem Muddy Field Test-Driven Development zu machen. Und das heißt, wenn man das übersetzt, ich möchte in einem Bestandsprojekt Test-Driven Developen Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Dann muss ich ja erst den Test finden, der den Code spezifiziert, den ich verändern möchte. Und das ist viel schwerer. Und dann muss ich erst diesen Test verstehen und dann muss ich ihn rot machen und dann darf ich erst den Code anfassen. Was aber jeder, egal wie lange er schon arbeitet oder sie als Entwicklerin macht, ist erst den Code finden, den verändern und im Nachhinein sich ärgern, dass die Tests rot sind. Und das mache ich auch. Aber es ist wirklich, wirklich schwierig, Test-Driven Development in diese Changes, in diese Change-Request, in diesen Change-Request-Flow reinzukriegen. Aber eigentlich nur so kann es funktionieren. Sonst ist man halt wieder vom Test-Driven Development weg und dann macht man halt dieses 2 Stunden lang vor sich hin entwickeln, sich freuen, dass es irgendwie, wenn ich den Service starte, dass er das tut, was ich will, und sich dann ärgern, dass 20 Tests rot geworden sind, weil man halt ohne Rücksicht auf die Tests rumrefactored hat und Sachen umbenannt hat vielleicht nur. Und dann muss man, und wenn man dann erst anfängt, die Tests zu verstehen, vielleicht wäre das sehr wichtig, dass man das vorher verstanden hätte, weil man möglicherweise nämlich an einer völlig anderen Stelle gerade was kaputt gekriegt hat. Und deswegen, ja, also das ist halt wirklich dieses Test-Driven Development, was die Leute, also wenn ich einen Workshop mache, dann gehe ich nicht mit blankem Code dahin, sondern bringe ich ein Projekt mit und sage, so ändern wir das.
Und ah, cool.
Dann wird's spannend.
Genau, jetzt haben wir sehr viel über Unit-Tests, also eigentlich die kleinste Testeinheit gesprochen. Du entwirfst ja Teststrategien oder größere Konzepte, sage ich mal, für die Firma. Wie sieht das denn aus? Also was gehört in so einer Konzept vielleicht rein? Gehören da Coding-Styles rein? Gehören da irgendwelche Berücksichtigungen, wie man Code-Reviews macht oder so? Also wie kommt man zu qualitativ besseren Software, wenn ihr irgendwie so, also es ist ja nicht nur eine Testing-Strategie, vielleicht nennt sich das auch anders wie Code-Quality-Strategy oder sowas.
Namen haben wir dafür nicht so richtig. Was ich gerne sage, ist, dass wir Strategien entwickeln müssen, wie wir Risiken vermeiden. Und Risiken gibt es in sehr, sehr vielen Formen. Unit-Tests sind sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, vor allem für die Weiterentwicklung von einem Stück Code. Brauche ich einfach Unit-Tests, sonst werde ich nicht mehr verstehen, was meine Vorgänger hier versucht haben zu erreichen, und ich werde dementsprechend Fehler machen, die werden zu unerwarteten Problemen für den Kunden führen. Und Probleme für den Kunden oder Probleme für den Benutzer sind halt genau ein Risiko, was wir versuchen zu vermeiden. Und dafür gibt es ganz unterschiedliche Hebel, die man ansetzen kann. Unit-Tests sind ein Mittel, das ist so am nächsten am Entwickler. Was ich Entwicklern aber zum Beispiel auch beibringe, sind manuelle Tests, also wie ich effizient manuell meine Software teste, mit explorativen Testen, wie ich das in meinen Sprint einbaue, wie das eben nicht immer mehr wird. Also das ist ja so dieses klassische Problem, weswegen bei agiler Softwareentwicklung viele gesagt haben, okay, jetzt wird der Tester überflüssig oder alle Tester müssen jetzt coden. Das ist Quatsch. Ich kann nur die Probleme automatisiert testen, von denen ich erwarte, dass sie entstehen. Ich kann aber, jeder weiß das, also intuitiv weiß es wirklich jeder, wenn ich irgendwas ausprobiere, dann werde ich beim Ausprobieren auf neue Ideen kommen, wie ich es kaputt kriegen kann. Und Entwickler wollen nicht beim Entwickeln über Probleme nachdenken. Das ist so der Grund, warum viele Leute früher gesagt haben, die Entwickler dürfen ihre eigene Software auf keinen Fall testen. Aber auch das finde ich nicht richtig. Ich habe das selber erlebt. Ich habe mit einer Testerin Pair-Programming gemacht. Sie wollte gerne programmieren lernen oder besser werden. Sie konnte programmieren, aber sie wollte noch besser werden im Programmieren und wollte deswegen gerne mit einem Entwickler pairen. Und wir haben gepairt und ich habe irgendwann gesagt, sag mal, müssten wir nicht mal einen Test für den ganzen Code schreiben, den wir die letzte halbe Stunde geschrieben haben oder sowas in der Richtung? Und sie merkte dann, fuck, ich weiß das doch, aber ich habe es trotzdem nicht getan. Und da habe ich, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, dass ich gemerkt habe, okay, wenn man Code schreibt, dann ist man sehr in so einem weiß ich nicht, ich bin kein Neurologe, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein sehr, sehr anderes Hirnareal ist, was da angesprochen wird, als wenn ich versuche, etwas zu testen, also Probleme zu finden. Ich kann Probleme lösen oder ich kann Probleme finden. Ich kann nicht beides gleichzeitig. Also ich persönlich definitiv nicht und ich behaupte, der meiste Rest der Menschheit kann es auch nicht. Also das ist so manuelles Testing, dass ich den Leuten beibringe, okay, so bringst du dich selber in diesen Zustand, dass du Probleme suchst. Das hilft sehr viel. Dadurch finden wir sehr viele Probleme, bevor sie dann wirklich auftreten. Was bringe ich den Leuten noch bei? Unterschiedliche Testarten, also UI-Testing zum Beispiel ist klassisches Ding, kann man sehr viel lernen, Selenium, andere Frameworks, aber wie setze ich das ein? Es ist weniger das Framework, was ich den Leuten beibringe, sondern mehr, es gibt diese Möglichkeiten, dafür gibt es dieses Tool, passt das denn zu deinem Problem? Ist das wirklich dein Problem? Und gerade bei UI-Testing kann man es sehr schnell sehr falsch machen, indem man sehr, sehr viel overcovert. Gerade wenn man mit Selenium eine UI testet, testet man ja nicht wirklich die Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche, sondern man testet irgendwie einen Clickflow durch das ganze Ding. Und wenn ich das CSS austausche, so dass alles schwarz auf schwarz dargestellt wird, dann sagt Selenium, ja, ist doch cool, kann ich doch wunderbar durchklicken. Aber ein Benutzer würde sagen, Mensch, das ist ganz schön kaputt. Und dementsprechend bin ich mittlerweile so ein Advokat für, lass doch mal den Unit-Testing-Kram auf das begrenzen, was wirklich sinnvoll für uns testbar ist. Und das ist halt wirklich, ja, ganz häufig ist es so, dass man es eigentlich mit API-Tests zum Beispiel besser machen kann, was wieder ein Themenbereich ist. Also ich mache jetzt meinen Service, unser Rewe-Shop, shoprewe.de, wunderbar zum Einkaufen, gerade in der Pandemie, der besteht aus, als ich das letzte Mal geguckt habe, 250 Microservices, die irgendwie zusammenarbeiten. Das heißt, ich baue jetzt irgendwie einen Service, ich habe den wunderbar geunit-testet, dann kann ich den Service testen. Das heißt, ich nehme den Service, betrachte diesen Microservice, dieses Lego-Steinchen im Grunde, als Blackbox und versuche, oder Graybox oder was auch immer, von mir aus auch Whitebox, aber ich teste das Ding erstmal isoliert lokal. Das Schöne ist, dass ich das lokal machen kann, ich brauche dafür keine testdatengefütterte, gemanagte Umgebung. Und dann packe ich das Ding auf eine Testumgebung und jetzt kann ich irgendwie die Umgebung als Ganzes testen. Und diese Art Tests, das sind halt mit die teuersten in der ganzen Pyramide, weil ich muss diese Testumgebung betreiben, ich muss irgendwelche Zustände in der Testumgebung herstellen. Testdatenmanagement ist die Hölle bei so einem Projekt, weil jeder Service ja irgendwie sein Bild von der Welt hat. Das heißt, ich muss das irgendwie alles konsistent halten. Ich darf nicht irgendwelche Daten da reinfaken, weil die wären ja dann potenzielle Paradoxie zu Daten, die woanders existieren. Paradoxen? Man weiß es nicht. Und das ist sehr anspruchsvoll, diese Art von Tests. Und das dann noch mit UI zu verbinden, ist, wie wir festgestellt haben, wirklich, wirklich anstrengend, sowas auf die Reihe zu kriegen. Und wir haben am Ende jetzt für den ganzen Rewe-Shop hatten wir eine Test-Suite mal gehabt, vor langer, langer Zeit, als das Ding auch gerade angefangen wurde, das zu refactoren von einem großen Monolithen hin zu einer Microservice-Landschaft. Da hatten wir eine Test-Suite, die lief so 2,5-3 Stunden, schon optimiert. Und mittlerweile haben wir eine Test-Suite, die sich nur noch darauf konzentriert, dass der Money-Path noch funktioniert. Also wir legen Sachen in den Warenkorb und gehen durch den Checkout. Punkt. Und wir checken nichts unterwegs. Wir gucken nur, erreichen wir die letzte Seite, die Juhu, deine Bestellung ist angekommen Seite. Mehr testen wir da gar nicht. Und dann haben wir angefangen, das noch zu optimieren. Und das Ding läuft jetzt irgendwie 2,5 Minuten. Und das hat uns halt eine gewisse Sicherheit gegeben und es hat vor allem auch dafür gesorgt, dass die Teststage auf eine Art und Weise die ganze Zeit benutzt wurde. Wir haben einen anderen Bereich, da gab es so eine Test-Suite nicht und die Services wurden deployed und die waren vielleicht auch mal komplett kaputt. Also sobald man den Service angetippt hat, sobald man einen Endpunkt angesprochen hat, flog eine Exception und das ganze Ding ist abgestürzt. Warum auch immer. Hätte sein können. Ist vielleicht auch nie passiert, aber dieser Service wurde halt nie aufgerufen. Der ist dahin deployed worden und dann lief er da. Und dann macht man damit nichts mehr. Und wir versuchen, das jetzt weiterzuentwickeln, dass wir immer also auch eine andere Art von Strategie dafür zu entwickeln, für diese voll integrierten Risiken. Also der eine Service ist da und der funktioniert an sich wunderbar. Also der für sich isoliert funktioniert, so wie die Entwickler glauben, dass er funktionieren sollte. Und dann deployen wir ihn in eine Umgebung und dann kommt aber ein Aufrufer von diesem Service nicht darauf klar, wie die Endpunkte von dem geändert wurden. Und dann bricht mir halt doch das ganze Ding zusammen. Und dann gibt es halt Exploratory Testing, was wir machen können, um sowas zu finden. Auf der anderen Seite können wir das Ding aber auch komplett automatisieren. Also wir können sagen, wir sorgen dafür, dass konstant alle Services irgendwie angesprochen werden. Auf eine freundliche Art und Weise. Und dann bauen wir Monitoring in diese Services ein. Und das wäre dann wieder eine Säule, die wir aufbauen, um Risiken zu reduzieren. Dass wenn wir Mist bauen, dass wenn irgendwas kaputt ist, dass wir das dann auch sofort selber mitbekommen. Und zwar genau das Team, was auch was daran ändern kann, was den Fehler wieder beheben kann. Und da gucken wir uns gerade sehr viel Site Reliability Engineering an. Das ist ein Begriff, den Google sehr stark geprägt hat. Und gucken uns da an, wie können wir SLIs, also Service Level Indicator und Service Level Objectives für unsere Services implementieren. Und wie kriegen wir das hin, dass die Teams immer sofort alertet werden, wenn da irgendwas umfällt? Und wie müssen wir unsere Error Budgets dafür definieren? Das sind halt auch solche Strategien. Oder das fließt auch in unsere Strategien ein, wie wir damit umgehen, mit unseren Risiken.
Ja, total spannend, finde ich das. Das sind ja jetzt Testing, wo man die ganze Architektur praktisch berücksichtigen muss. Da fallen mir jetzt schon wieder hunderte von Fragen ein. Ich muss schon wieder aussortieren, welche ich bloß noch fragen darf. Aber zum Beispiel Interaktionen zwischen Services. Das kann ja potenziell, kann ja jedes mit jedem mit irgendwelchen Kombinationen interagieren und so weiter. Habt ihr da, designt ihr das auf eine Art, um möglichst, ich sag mal, die Menge an Interaktionen zu begrenzen, also so dass nicht irgendwo Auswirkungen entstehen in einem Microservice, weil drei Microservices vorher, die irgendwie eine Message losgetreten haben, einen Fehler drin hatte in den Daten oder so? Oder das sind ja auch wahrscheinlich solche Gedanken, die da eine Rolle spielen, genauso gut wie, was ja da auch viel ist bei euch, ist ja dann wahrscheinlich auch asynchrone Kommunikation und Streams und so weiter. Das ist ja nochmal eine riesige Herausforderung, das zu testen. An was muss man da alles denken? Ich denke, wenn man sowas testen will.
Ja, also grundsätzlich gibt es da verschiedene Strategien, die man fahren kann. Was wir tatsächlich jetzt hauptsächlich machen, ist dieses Monitoring-Thema, dass wir halt einfach schauen, wie viele Nachrichten sind angekommen. Also ja, wir machen sehr, sehr viel asynchrone Kommunikation, sehr wenig synchrone Kommunikation. Und klar, ich mache dann als ein Service, mache ich Fire and Forget, irgendwas, was drei Services weiter nicht mehr verstanden wird. Und ich bekomme dafür ja kein Feedback, weil das ist ja asynchron. Ne? Also ich könnte mir das irgendwann mal holen, aber das wird ja irgendwie die ganze Idee wieder konterkarieren. Und deswegen muss es halt dann so sein, dass der Service, der es nicht versteht, quasi einen Alert schmeißt und wir dann mitbekommen, aha, irgendwas ist da schiefgelaufen und dann gucken wir uns das an und dann müssen wir halt spätestens entscheiden, okay, was machen wir jetzt damit? Je mehr solche Nachrichten, Austausche, die nicht funktionieren, auf den Teststages passieren, das ist dann wieder dieses Thema Automation in Verbindung mit, also nicht Testautomation, sondern Plattformautomation, Utilization. Je mehr wir das machen, desto mehr werden solche Fälle halt auftreten. Plus, wenn wir halt manuelles Testing mit Menschen als kreative Testtreiber da drin haben, dann wird es noch wahrscheinlicher, dass wir die Sachen finden. Also es ist natürlich aber nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich bis in Produktion geht und Kunden tun Dinge mit unserer Software, das da kommen wir nicht drauf. Das ist einfach zu viel geballte Kreativität von so vielen Menschen. Kreativität ist auch nicht nur was Positives, ne? Da setzen wir halt dieselben Strategien ein. Also es kann passieren. Wir können das nicht zu 100% verhindern. Der Aufwand wäre wahrscheinlich zu groß. Also riskieren wir, dass es hin und wieder mal kaputt geht in Produktion. Und dann wollen wir aber auch extrem schnell in der Lage sein, dagegen was zu tun. Also sehr schnell, was weiß ich, ein Rollback machen können. Oder halt ein Fix-Forward. Was eher meistens, weil meistens irgendwie ein Rollback hat dann nochmal Seiteneffekte. Also häufig ist ein Rollback gefährlicher als ein Fix-Forward in so einer Architektur. Kommt halt drauf an. Ne? Manchmal denkt man sich, okay, wir haben grundsätzlich was falsch verstanden, das ist ein Rollback natürlich immer besser. Manchmal ist es aber auch einfach nur, okay, wir haben ein Format irgendwie falsch angegeben. So, ne? Also erwartet war eine komma-separierte Liste, wir machen eine Space-separated List. Das kriegt man halt sehr schnell wieder behoben. Da muss man dann nicht gleich irgendwie das Feature wieder zurückrollen, was man gerade eigentlich deployen wollte. Und was man noch machen kann, ist Consumer-Driven Contract Testing, was aber mit asynchron kommunizierenden Services auch wieder komplizierter zumindest ist. Es ist nicht unmöglich. Aber Consumer-Driven Contract Testing ist generell ein, meiner Erfahrung nach, und das scheint in der gesamten Industrie so ein Thema zu sein, etwas komplexeres Thema, weil man muss, also bei Consumer-Driven Contract Testing würde man hingehen und sagen, ich schreibe einen Test und der legt fest, was ich von einem anderen Service für eine Nachricht erwarte. Aus diesem Test fällt ein Kontrakt raus. Das ist ein abstraktes Format, das beschreibt, was ich erwarte. Und das stelle ich dem Producer zu, diesen Kontrakt. Und der führt den bei sich aus und guckt, ob das noch funktioniert. Also ob die Nachrichten, die er produziert, dem entsprechen, was ich erwarte. So ganz abstrakt gesprochen. Also wer sich das angucken möchte, das am weitesten verbreitetste Tool für Java ist Pact. Pact.io, glaube ich, ist die Adresse. Und das kann man sich mal angucken. Und es ist halt ein bisschen kompliziert, weil man diesen Austausch vom Kontrakt hinkriegen muss. Dann müsste im Prinzip der Producer diese Kontraktverifikation in seiner Continuous Integration einbauen. Das ist auch schon wieder so ein komisches Ding. Also dann muss ich wieder so ein anderes Tool in meinen eigenen Tests verwenden. Beim Consumer, dann muss ich das austauschen. Dann könnte meine Pipeline rot werden, weil irgendjemand seinen Kontrakt nicht richtig geschrieben hat und keine Ahnung. Es ist ein bisschen komplexer als so der simple Use Case, den man mal selber ausprobieren kann zwischen zwei Services.
Aber an sich eine super Idee. AB-Testing wird ja oft gemacht in dieser Sache, oder?
Genau, also AB-Testing machen wir mehr, um zu kontrollieren, ob ein Feature funktioniert. Also du deployst eine Variante von einem Feature. Also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr den Header im Shop ausgetauscht. Das haben wir sehr, sehr lange getestet, ob die Leute verstehen, was wir da von ihnen wollen. Haben da sehr viele Varianten ausgespielt. Und teilweise in der Postleitzahl die Variante, in der benachbarten Postleitzahl die andere. Dann haben wir geguckt, wie sind die Klickraten auf was. Und das machen wir eher für A-B-Testing. Man kann A-B-Testing aber natürlich auch für sehr schnelle Rollbacks benutzen. Also wenn man irgendwie noch nicht weiß, sind wir jetzt wirklich fertig, dann macht man halt ein Flag, was ein Feature komplett ausschaltet in 20 Microservices und dann legt man das um. Dann führen auf einmal 20 Microservices längst deployten, aber nie aktivierten Code aus. Man kann das auch vorher zum manuellen Testen nehmen. Also dann aktiviert man dieses Feature Flag für nur die Test-Session. Und guckt halt, ob es insgesamt funktioniert fürs manuelle Testing. Oder auch für automatisiertes Testing haben wir auch schon gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir aktivieren das Flag jetzt für unsere UI-Tests, um zu gucken, ob das vernünftig aussieht einfach.
Das bringt uns nochmal zum Thema Konfigurationstesting. Also da beschäftigen wir uns auch also Konfiguration in unserem Lehrstuhl sehr stark mit und wissen halt, dass das ja eine exponentielle Komplexität ist. Diese fängt ja von Datenbankkonfiguration über die Software an sich, dann über die Kommunikation und so weiter an. Wie kann man das überhaupt testen? Also es sind ja unendlich viele Möglichkeiten und Kombinationen. Habt ihr eine Default-Konfiguration oder wie ist da eure Strategie?
Ja, gute Frage. Also es ist im Grunde so, dass jeder Microservice so einen ganzen Haufen Konfigurationen schon für sich hat. Und was ich den Teams meistens empfehle, ist halt wirklich so ein, betrachte deinen Service einfach mal als Blackbox und guck mal, ob Kram funktioniert. Was man dann noch machen kann, ist so eine im Grunde neben dem Unit-Test angesiedelte Testart, ist der Integrationstest. Und zwar jetzt nicht das, was viele Leute unter Integrationstest verstehen, dass man irgendwie möglichst viel Code wild ausführt und guckt, ob er kaputt geht, sondern dass man wirklich sich auf die Schnittstelle, die integriert wird, konzentriert. Also zum Beispiel in Spring definiert man häufig ein Repository. Da drin steht gar kein Code. Das ist ein Interface. Da steht vielleicht SQL-Code in der Annotation drin, aber ich sag mal, wenn ich das einem Java-Compiler gebe, dann zuckt er mit den Schultern und sagt, ja, ist okay, kannst du machen. Wann willst du das denn implementieren? Und das Spring-Framework generiert dann eine Implementierung davon. Wenn ich jetzt nur dieses Repository mir vom Spring-Framework hochziehen lasse und eine Datenbank in einem Docker-Container oder irgendwie anders herkriege, also ich mag Docker, deswegen am liebsten irgendwie eine richtige Postgres in einem Docker-Container oder so, und ich dann die Schnittstellen auf dem Repository nur aufrufe, dann erhöht sich meine Coverage in Jacoco oder in Sonar genau gar nicht. Aber ich habe dann gezeigt, wenn ich jetzt diese Create-Customer-Funktion auf dem Repository anrufe und danach die Datenbank checke, dann ist da eine neue Zeile entstanden. Und da steht das drin, was ich vorher reingegeben habe. Oder ich lasse die Datenbank ganz außen vor und sage, es gibt eine Create-Customer-Funktion, die habe ich aufgerufen, dann kann ich danach eine Get-Customer-Funktion oder Read-Customer-Funktion aufrufen und die gibt mir genau die Daten zurück, die ich vorher reingeschrieben habe. Und so kann ich dann die reine Integration prüfen mit genau der Konfiguration, die ich dafür gemacht habe. Ne? Also diese Annotations sind ja auch im weitesten Sinne eine Art von Konfiguration. Ich konfiguriere da einen Code-Generator im Endeffekt. Und ansonsten halt diese Service-Tests, dass ich den Service als Blackbox betrachte, so hochfahre, wie ich ihn auch in Produktion konfigurieren würde, natürlich mit anderen URLs, dass dann viel irgendwie, das steht dann Localhost drin und nicht irgendwie ein Cluster-Name oder so. Und dann halt gucken, okay, funktioniert das mit einer leeren Docker-Datenbank, mit einem Docker-basierten Kafka und irgendwie einem Test, der nur einen Endpunkt abfragt und dann so einen Curl-Test macht, also Create, Read, Update, Delete, damit mit verschiedenen Endpunkten spielt. Da kann ich dann auch schon sehr, sehr viel Konfiguration mit verifizieren. Zumindest die Konfiguration, die sich eben nicht von Stage zu Stage ändern muss. Und dann gibt es natürlich immer noch das Risiko, dass ich irgendwie in meinem Deployment-Tool den falschen Cluster angegeben habe und dann halt die falsche Datenbank angesprochen wird oder was weiß ich. Ja, und da muss man dann sagen, okay, mach Monitoring. Guck, ob dein Service hochkommt, guck, ob Daten zurückkommen und so weiter und so fort.
Ja, cool. Vielleicht ein Thema, was wir noch nicht besprochen haben beim Testing, ist Testing für Performance und andere nicht funktionale Eigenschaften. Wie unterscheidet sich das von anderen Testing und ist es aufwendiger und vielleicht auch ist das Fixen von solchen Bugs vielleicht anders oder schwieriger?
Also Performance-Tests, also ich kann nicht gut die Frage beantworten nach Testen von nicht funktionalen Anforderungen. Was ich beantworten kann, ist Performance-Testing. Bei Usability und Accessibility testet man grundsätzlich sehr, sehr anders. Aber wenn ich jetzt an Performance-Testing denke, ich bin also ich bin der Meinung, dass mit dem Wechsel vom monolithischen von der monolithischen Softwareentwicklung auf die Microservice-Softwareentwicklung ein Großteil des Sinns von Performance-Testing abhanden gekommen ist. Auch mit dem Wechsel von On-Premise-Hardware auf Cloud-Provider und auf Self-Scaling und so weiter. Also wenn ich ein Self-Scaling-Setup Performance teste, dann teste ich das Self-Scaling. Ich kann keinen Lasttest, also per Definition kann ich keinen Lasttest ausführen, der dieses System zum Brechen bringt. Ich kann nur das Ende meines Bankkontos damit erreichen, aber ich kann im Grunde ja nicht dieses klassische, ich beschieße das Ding so lange mit einer steigenden Last, bis es nicht mehr funktioniert. Das macht mich pleite, aber das bringt mir nichts.
Also interessanterweise hast du das schon angesprochen mit Ende meines Bankkontos erreichen, was wir halt von anderen Entwicklerinnen und Entwicklern so ein bisschen wiedergespiegelt bekommen haben mit dem Trend zur Cloud hin und dem ressourcenabhängigen Bezahlen. Also es wird jetzt tatsächlich wieder mehr Wert auf Effizienz und Performance gelegt. Und weil halt nicht mehr das in meinem Keller steht und ich einfach einen Rechner dazu stelle. Und deswegen wird teilweise in gewissen Unternehmen ganz viel Performance-Testing gemacht. Deswegen wollte ich wissen, wie das bei euch so.
Das ist eine andere Art. Das ist ja dann nicht die Performance des Gesamtsystems, sondern es ist halt dann eher so meine lokale Performance von meinem Microservice. Das macht natürlich super viel Sinn, ja, dass ich irgendwie gucke, wie hoch ist mein Speicherverbrauch? Kann ich das noch ein bisschen runterkriegen? Sollte ich JPA benutzen? Nein. Sollte ich vielleicht mal wieder SQL lernen? Ja, also das sind so kleine Effizienzsteigerungen, die man auf jeden Fall machen kann, wo Performance-Testing ja eigentlich eher Profiling interessant ist, dass ich mir halt meine, das habe ich auch zum Beispiel nie im Studium gelernt, was zur Hölle ist Profiling. Das ist halt im Endeffekt, ich profile mein Programm und gucke, wo ist die meiste Laufzeit verloren gegangen oder wo liegt der meiste Speicher begraben und da an den Stellen halt stark zu optimieren, lokal. Das ist dann aber nicht der klassische Performance-Test, das ist eher so eine Effizienzoptimierung, die dann in der Mitte stattfindet. Im Großen wäre ich jetzt wieder bei SRE, dass ich mir halt anschaue, was will mein Kunde eigentlich von mir? Was will mein User eigentlich von mir? Welche Performance erwartet die Person, die meine Software gerade bearbeitet und warum eigentlich? Und dann gucke ich halt, wie viele Requests kann ich in dieser Zeit beantworten? Also und bei wie vielen Requests sie von außen reinkommen? Und das ist dann eher ein Monitoring-Thema, wo ich dann Performance-Alerts draufsetzen kann, wo ich dann sagen kann, okay, wenn ich irgendwie mehr als 0,001% der Requests nicht in der vorgegebenen Zeit beantworte, dann fresse ich mein Error-Budget auf. Das darf dauerhaft nicht sein. Und wenn ich das halt die ganze Zeit monitore, dann kann meine Performance ja nicht fundamental abnehmen. Und der Grund, warum die abnimmt, ist auch erstmal nebensächlich. Ich sehe nur, okay, da ist jetzt gerade in Produktion dieser Fall eingetreten, dass wir dieses Ding brechen. Und das muss dann aber eher mit etwas zusammenhängen, was kürzlich passiert ist. Aber was kann das sein? Das können tausende Sachen sein. Es kann ein Deployment sein von einem Service, der irgendwie ganz weit hinten in der Kette steht. Es kann einer in der Mitte sein. Also es könnte generell irgendeine Serviceänderung sein. Klar, das könnte sein. Es kann auch sein, dass wir gerade ein besonderes Datum zu einer besonderen Uhrzeit haben und dass deswegen irgendwo irgendwas synchronisiert. Also das hatten wir zum Beispiel, wenn Produktdaten bei uns neu eingekippt werden, dann haben wir das früher alles auf einmal gemacht. Und das hat sehr, sehr viele Services sehr, sehr viel beschäftigt. Und in dieser Zeit war unsere Performance furchtbar. Das kann man natürlich lösen, indem man das zu einer bestimmten Uhrzeit macht, wo möglichst wenig Kunden auf dem Projekt sind. Man könnte es aber auch inkrementell machen, über einen längeren Zeitraum verteilen. Man könnte auch sagen, man macht das Consuming von diesen Nachrichten künstlich langsamer und so weiter. Ne? Aber grundsätzlich will ich erstmal feststellen, guck mal, da brechen wir unsere Performance. Ab da ist es auch wirklich erst ein Problem. Wenn vorher die Performance runtergegangen ist, okay, aber sie ist noch nicht da, also sie ist immer noch in dem Rahmen, wo wir sein wollen. Und dann ist es halt auch kein so großes Problem. Natürlich kann ich meine Performance noch im Auge behalten. Entwickelt sie sich in eine blöde Richtung? Also, und womit korreliert das? Ist es die Anzahl der User? Ist es irgendwie eine Uhrzeit, wie gesagt? Ist es von welcher Zeitzone irgendjemand auf mein System zugreift? Also es gibt so viele Faktoren in so einem Microservice-System, über die ich mir Gedanken machen kann. Und der Code, den ich dahin deploye, ist halt nur einer davon. Und deswegen gibt es halt diese Themen SRE, Observability, wo es darum geht, ich will immer verstehen, was mein System gerade tut und warum es das tut, auch wenn es funktioniert, damit ich eben solche Dinge besser verstehe.
Super, das mit dem Datum, da gab es eine schöne Story, die auch aus der Industrie kommt, mit der, warum die Oracle-Datenbank jeden Donnerstag, wenn es regnet, die Performance einbricht. Und die Antwort war, weil der Kollege, der sonst mit einem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist, dann mit einem Auto gekommen ist und dann zuerst seine Abfragen in die Datenbank gestellt hat und was dann alle anderen Abfragen verlangsamt hat.
Ja, sehr gut.
Ja, genau.
Ja, und es gibt solche Sachen. Wir hatten mal einen Fall, da haben wir auch gedacht, dass da eine Fehlkonfiguration passiert ist. Ich habe lange Zeit den Service mitentwickelt, der die Liefertermine verwaltet. Und irgendwann hatten wir für Köln City keine Liefertermine mehr für einen bestimmten Tag. Und dieser Tag war noch irgendwie 10 Tage in der Zukunft oder so. Und wir dachten, was ist los? Gestern gab es da noch Liefertermine. Und haben dann nachgefragt und dann wurden wir informiert, ja, da ist die Christopher Street Day Parade in Köln und in diesem Postleitzahlengebiet kommst du definitiv nicht mit einem Lieferwagen mehr irgendwo hin. Ja, musste man auch wissen.
Ja, genau, ein cooles Beispiel, ja, wie du sowas, die reale Welt beim Programmieren irgendwie oder beim Testen dann zurück auf
die Tatsache. Gerade wenn deine Software Notwendigkeiten in der physikalischen Welt vorsieht. Ne? Wenn du irgendwie einen Mail-Server betreibst, dann hast du das Problem nicht. Aber ja, wenn du jetzt mit Lagermitarbeitern denen sagst, wo sie irgendwas finden und die müssen dann irgendwie auch dahinlaufen und dann ist der Karton nicht da, dann auf diesen Fall muss man vorbereitet sein in der Software. Genauso ja. auf solche Ausnahmesituationen in der Straße oder so, wenn man liefert.
Ja, super. Ich würde vielleicht nochmal fragen, zu euren Tests, zu eurer vielleicht Teamzusammensetzung. Du hast gesagt, du gehst zu anderen Teams und so weiter. Gibt es irgendwie ein Testteam oder so, was sich generell das anschaut? Oder gibt es, ja, wie macht ihr das generell mit der Teamorganisation? In dem Thema Testing oder Qualitätsüberwachung?
Also ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Feind von QA-Abteilungen. Erstens, ein externes Team kann zwar testen, aber auf keinen Fall Qualität sichern. Denn Qualität ist mehr als... Also ich kann ja Qualität nicht im Nachhinein in eine Software reintesten. Also muss der Tester eigentlich im Team sein. Das wiederum finde ich ganz gut. Wir haben sehr wenige Leute, die sich als Tester bezeichnen würden. Wir haben ein Team tatsächlich, was hauptsächlich die Integration unserer Software in eine andere große Software testet, weil das einfach sehr umständlich ist und sehr viel Wissen über diese beiden Plattformen erfordert. Also dafür haben wir mal ein Team gegründet. Die machen mittlerweile auch sehr viel anderes. Aber wenn wir Tester hätten, dann wären sie in den Microservice-Teams und würden dort die Entwickler beraten, schulen und lernen, was an dem Produkt alles kaputt gehen kann. Also das ist auch sehr wichtig. Auch wenn ich ein Tester bin, der nicht viel der vielleicht sich nicht in der Lage fühlt, Code zu schreiben selber in einem bestehenden Produkt, was auch für einen beliebigen Entwickler, der in ein neues Team reinkommt, gruselig ist. Auch dann kann ich unangenehme Fragen stellen, kann Fragen aufwerfen. Wie gesagt, wenn ich irgendwie schätzen soll, wie aufwendig irgendwas ist, frage ich als erstes den Tester, wenn es den gibt. Weil der wird die Komplexität wirklich im Auge haben. Ein Entwickler denkt irgendwie über einen Lösungspfad nach und ist dann überoptimistisch. Ein Tester sagt, Moment, da kann der Fall auftreten, der Fall kann auftreten, das könnte sein, das muss ich auch noch ausprobieren. Und wie interagiert das eigentlich mit dem Feature, was wir vor 6 Monaten implementiert haben? Und das, was der Tester sich da überlegt oder die Testerin, das ist so viel wertvoller als dieses drüber nachdenken, wie kann ich das lösen, mit welcher Datenbanktabelle und ja, also das hat nichts mit Komplexität zu tun, das hat was mit Lösbarkeit zu tun. Dass das Problem lösbar ist, davon gehe ich aus. Aber wie komplex es ist, das ist an der Stelle eigentlich doch interessanter.
Ja, sehr cool, das habe ich so auch noch nicht gehört, macht aber absolut Sinn natürlich, das Aufwandsentschätzungen mal vom Tester zu hören, ja super. Vielleicht mal so ein bisschen was noch zum Ende, so ein bisschen was rumspinnen, wenn du dir, du bist ja jetzt, du sagst, du gehst auf Konferenzen, was würdest du dir denn von der akademischen Welt, wir haben ja noch viele Studierende und so weiter und wir forschen auch, dir denn wünschen in Richtung Testing oder Softwarequalität und so weiter, wo man dann forschen sollte, ja, wo es Bedarf gibt oder so. Ja.
Also ein Thema, was ich immer so ein bisschen akademisch empfand, war Code Coverage tatsächlich, weil das, also dass die Metrik nicht gut funktioniert, dass sie eher zu Overtesting und zu Frust führt, das würde ich sagen, ist fast Konsens. Was ich da ganz spannend fand an Technik ist Mutation Testing, was hingeht und meinen Code verändert und dann guckt, ob meine Test Suite in der Lage ist, diese von mir nicht beabsichtigte Änderung zu finden. Also ne, wenn ich aus dem Plus ein Minus an einer beliebigen Stelle im Code mache und kein Test ist rot, habe ich definitiv Undercoverage. Wenn die Mutation entdeckt wird, dann ist meine Coverage, also wenn jede dieser Mutationen, diese Mikromutationen entdeckt werden kann, dann ist meine Coverage wahrscheinlich vollkommen ausreichend. Und das habe ich einmal gemacht, also wirklich Mutation Test Driven Development würde ich es mal nennen. Ich wollte einfach im Nachhinein ist es sowieso zu spät, aber ich wollte im Nachhinein wirklich bei einer Klasse mal die Test Coverage oder überhaupt mal Tests für die Klasse schreiben. Und habe dann diese Mutation-Tests laufen lassen und habe mich ganz systematisch vorgearbeitet. Okay, ich habe eine Test-Suite geschrieben. Aus meiner Sicht ist jetzt alles fertig. Dann habe ich einen Mutation-Test drüber laufen lassen. Dann hat er mir gesagt, da ist ein Minus und du hast das nicht erwischt. Und ich dachte, stimmt, das macht Sinn. Also ich konnte mit diesem konkreten Fehler sehr, sehr viel anfangen. Ich habe einen Test geschrieben, ich habe ihn benannt und ich dachte, ja, mit sehr, sehr viel Erfahrung hätte ich diesen Test vorher geschrieben. Aber ich habe halt nicht so genau drüber nachgedacht und deswegen habe ich es vergessen. Aber genau diesen Test hätte ein sehr erfahrener Tester auch geschrieben. Und das ist vielleicht ein ganz interessantes Feld. Da habe ich auch... Ja, mit Pit kann man das machen in Java übrigens. Pit wäre das Tool, mit dem man Mutation-Tests in Java schreibt. Beziehungsweise man schreibt sie ja nicht, sondern man probiert damit rum. Ich habe das auf größerer Ebene. Wir haben ein paar Teams, die das tatsächlich machen, die regelmäßig Mutation-Tests laufen lassen. Das Problem ist nur, es gibt ein paar Mutationen, die kann man gar nicht catchen. Es gibt zum Beispiel den Fall, dass man -0 irgendwo rechnet. Aufgrund eines Eingabe, natürlich macht man das nicht absichtlich, sondern ein Eingabeparameter hat den Wert 0, dann ist es egal, ob der addiert oder subtrahiert wird, es ist halt das neutrale Element, oder man multipliziert mit 1, dann ist es auch egal, ob ich multipliziere oder dividiere. Also solche Probleme gibt es und es gibt auch noch andere valide Mutationen, würde ich sagen, dass die überleben. Ja, also Test Coverage finde ich interessant. Was ich sehr erhellend fand, war das Buch Accelerate. Weiß nicht, ob du das kennst. Das beschäftigt sich sehr viel mit Software Delivery Performance. Und das ist tatsächlich sehr gut gewesen, weil es eben, also sehr viel in der Industrie ist so Erfahrungsaustausch. Ne? Wir haben das gemacht und seitdem sind wir super. Und es ist natürlich immer begrenzt anwendbar. Und bei Accelerate sind sie hingegangen und haben sehr, sehr wissenschaftlich untersucht. Also haben erstmal 4 Metriken verwendet, die sehr, sehr generisch funktionieren, um festzulegen, ob ein Team performt oder nicht. Das fand ich auch schon interessant. Da wird sehr viel darüber diskutiert. Ne? Also da kommt dann sehr schnell Codequalität als ein Maßstab. Wie viele, weiß ich nicht, vieldeutige Codestellen habe ich? Wie ist meine Coverage im Verhältnis zur Komplexität von meinem Code? Und was weiß ich, was alles. Aber im Endeffekt, selbst wenn die Codequalität unglaublich schlecht ist, ich diesen Service aber niemals anpassen muss, dann ist sie gut genug. Und dann sollte ich mich darauf nicht überfokussieren. Das ist Pedanterie, die ich dann betreibe. Vielleicht manchmal angemessen, ist häufig angemessen, weil ich habe selten Code gesehen, der nie geändert wird. Aber de facto ist das Risiko, wenn ich dafür keinen Test habe, gering. Und bei Accelerate haben sie dann gesagt, okay, ich gucke mal nur, was, wenn ich in das Team eine Anforderung reingebe, wie schnell geht das, dass sie die umgesetzt haben. Also Delivery Lead Time haben sie das genannt. Und dann, okay, jetzt können die das sehr, sehr schnell machen. Also das Gamen, einfach so, Tests schreiben zum Beispiel weglassen. Dann messen wir nochmal die Change Fail Rate. Also wie oft ändert dieses Team irgendwas und das geht schief. Dann halten sich die beiden Werte schon mal so ein bisschen in Check. Dann wissen wir aus der ganzen Lean-Geschichte, es ist generell, oder eigentlich schon aus der Industriegeschichte, wir wissen, es ist nicht besonders gut für die Performance, wenn ich sehr, sehr viele Sachen parallel mache. Batch Size. Und dann guckt man, okay, wie oft ändert denn dieses Team irgendwas? Die Änderungsfrequenz, das einen Rückschluss zulässt darauf, dass sie nicht viel gleichzeitig machen, weil sonst könnten sie nicht so oft etwas ändern. Also sie schließen viel ab. Und die letzte Metrik habe ich jetzt wieder vergessen. Ist? Naja, jedenfalls haben sie diese Metriken genommen. Vierte fällt mir auch noch irgendwann ein. Und haben geguckt, wie sind denn diese Metriken bei sehr hochperformanten Teams, bei sehr erfolgreichen Firmen und wie sind sie bei sehr wenig erfolgreichen Firmen. Und haben das dann halt zum Anlass genommen zu sagen, okay, die Batch Size sollte sehr, sehr klein sein. Die Delivery Lead Time sollte intuitiverweise sehr kurz sein. Die Error Rate, so, und was zeichnet denn diese Teams aus, bei denen das so ist? Und sind dann auf sehr, sehr viele Erkenntnisse gestoßen. Natürlich fallen mir jetzt gerade sehr wenige ein.
Also es ist sehr interessant, dass das so ein bisschen auch wieder, so, ich sag mal, Forschung ist, die eher so in Richtung nicht Tools sind, sondern eher Prozesse und Handlungsanweisungen. Ja? Das finde ich ja sehr interessant, dass das offensichtlich, ich habe immer so das Gefühl, Tools gibt es sowieso schon, da brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht großartig, das kann die Industrie sowieso besser, ihren eigenen Bedarf zu stellen. Aber solche Sachen wie die Best Practices aus vielen Unternehmen vielleicht zu sammeln und dann mal darzustellen, das ist ziemlich cool eigentlich.
Ja, also Accelerate ist ein sehr wissenschaftliches Buch. Ich kann das wirklich nur empfehlen, mal zu lesen. Auch gerade im Studium. Das hätte mir damals, glaube ich, sehr viele Kopfschmerzen erspart, wenn ich die Erkenntnisse damals schon gehabt hätte. Und es räumt halt mit so ein paar vermeintlichen Best Practices auf, die vielleicht gar nicht so best sind, wie sie daherkommen, sondern in bestimmten Kontexten vielleicht sogar schädlich sind. Also mehr davon. Sehr gerne mehr davon.
Okay, ja, vielleicht letzte Frage zum Abschluss. Möchtest du den Studierenden noch was mitgeben oder so? Was vielleicht, wie man sich im Studium vielleicht, worauf man sich zuwenden kann oder vielleicht auch was generell ohne, unabhängig vom Studium? Jetzt deine Möglichkeit.
Also ich habe ja 6 Jahre studiert und ich habe währenddessen gearbeitet, im Fraunhofer-Institut, und das war schon eine sehr gute Sache. Ich meine, warum sollte man als Informatiker nicht arbeiten? Es bildet einen auf jeden Fall, man kann Dinge ausprobieren. Ich glaube, wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich mir eher noch einen praxisnäheren Job suchen, also wirklich in der Industrie. Weil als ich dann aus dem Studium raus bin und meinen ersten Job angenommen habe, habe ich mich wie ein Erstklässler wieder gefühlt, weil mir diese ganzen Tools nicht geläufig waren, die verwendet wurden. Also es war nicht wild und ich habe mich nach kurzer Zeit wieder zurechtgefunden. Aber das war erstmal so ein Schock für mich. Ich dachte so, ja, jetzt habe ich 6 Jahre studiert, jetzt kann ich ja wohl mal alles, ne? Und das, ja, musste dann sehr viel Demut lernen wieder. Was noch? Ja, mehr mit Methoden auseinandersetzen. Zum Beispiel Ensemble Programming finde ich extrem wertvoll als Lehrtool wirklich, dass ich mich, Simon Harrer hat da unter anderem das Buch geschrieben, es das heißt dann aber Mob Programming bei ihm. Ist dasselbe, Ensemble Programming ist nur der weniger aggressive Begriff. Und auch eigentlich ein schöner Begriff, wenn man sich mehr so als Band versteht, dann. Und das ist eine sehr effiziente Sache und das ist was viele Anfänger allgemein nicht so gut hinbekommen, in so einem Ensemble zu programmieren und seine eigenen Schwächen völlig zu offenbaren, das ist sehr wertvoll, weil, also zum einen, wenn man mit mir ein Ensemble macht, ich sage immer, wenn ich irgendwas nicht weiß, und das ist ziemlich wichtig. Das gibt auch allen anderen im Ensemble die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn der das nicht weiß, dann ist es ja auch okay, dass ich was nicht weiß. Und ich habe in der Softwareentwicklung sehr viel das Gefühl, dass Leute sehr darauf bedacht sind, als unfehlbar rüberzukommen. Und vielleicht ist es heute auch schon nicht mehr so, vielleicht ist es irgendwie ein Generationending, aber ich habe schon so den Eindruck, dass Softwareentwicklung was ist, was irgendwie so kleine Gottkomplexe fördert, weil ne, so dieses ich habe Feuer gemacht, ich habe Code geschrieben und er tut, was ich wollte, das, ne? Und ich glaube, das hat so als Nebeneffekt das Gefühl, dass man sich so als unfehlbar hinstellen möchte. Und das ist natürlich psychologisch überhaupt nicht förderlich, weil es irgendwie die Welt in die Unfehlbaren und die Fehlerhaften sortieren möchte. Und zum anderen ist es natürlich auch so, wenn ich von der Prämisse ausgehe, dass ich unfehlbar bin, dann kann ich ja nichts mehr lernen. Dann weiß ich ja schon alles. Und das ist definitiv falsch. Also, ja. Also solche Sachen vielleicht mehr im Studium praktizieren mit Kommilitonen. Weniger nebeneinander her entwickeln. Ich habe auch einige Projekte in meinem Studium gemacht, wo wir dann so alle 5 im Team irgendwie Teile von der Software geschrieben haben und das hat jedes Mal irrsinnig geknirscht, wenn wir die Sachen zusammenbringen mussten und es hat auch gar keinen Spaß gemacht an der Stelle, weil ich dann so eine Woche später erfahren habe, ah, ich habe es falsch verstanden. Das war jetzt aber viel Arbeit und dann will ich das natürlich irgendwie auch psychologisch retten. Ich weiß aber eigentlich selber, dass es Mist ist. Und dann hätten wir das im Ensemble gemacht. Heutzutage geht das ja remote, ne? Also ich bin noch mit 802.11b WLAN im Studium gewesen. Also
Das kennt heute keiner mehr.
Videokonferenzen, das war was für sehr reiche Leute oder für die Telekom oder so. Und heute ist es ja alles sehr einfach und mit Git und MobSH als Tool, was Simon auch unter anderem geschrieben hat, ist das alles sehr, sehr einfach und ja, Das ist übrigens auch was, was ich als Workshop sehr häufig mache, den Teams so als Werkzeug in den Werkzeugkasten lege, ne? Um Leute ins Team zu integrieren schneller, um mehr Wissensinseln zu vermeiden, Wissensverbreitung zu betreiben oder auch um Tester mit Entwicklern zusammenzubringen oder auch einen Product Owner mit seinem Team besser zu verbinden. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Also jetzt nicht aus Kontrollzwang, sondern eher so, warum dauert das so lange? Sondern eher so, ich möchte verstehen, was das Team da eigentlich gerade tut und in welche Richtung die Diskussionen gehen oder so. So wie das halt auch ein Product Owner macht, der sich einfach in den Teamspace setzt und mit einem halben Ohr zuhört, was die da gerade machen.
Ja, also super, vielen Dank für diese ja, Einschätzung und Meinung, weil wir haben ja gerade parallel auch das Softwaretechnik-Praktikum, wo auch so Teams von 6 bis 8 Personen zusammensitzen. Und wir haben natürlich auch Ensemble Programming und Pair Programming auch empfohlen. Und ja, es wird mal mehr oder mal weniger angenommen. Und es gibt natürlich auch diese Wissensinseln und so weiter. Und genau diese Punkte, die du angesprochen hast, sind unglaublich wichtig, dass man das auch mal ja, von jemand Erfahrenes hört, dass das, egal welche Stand man erreicht hat, dass das absolut relevant ist und eigentlich nur weiterhilft. Ja, also ja, vielen Dank dafür. Vielleicht Band Programming hast du ja genannt, mal viel zu viel eine Band. Vielleicht sollte man das Band
Ja,
Programming.
es gibt halt so die Rollen, ne? Also es gibt den Gitarristen, die Schlagzeugerin, die Bassistin und die können halt, ne, den SQL-Nerd, die Backend-Entwicklerin und den Frontend-Entwickler und die haben halt unterschiedliche Stärken, aber das heißt nicht, dass sie ignorant sein sollten da gegenüber dem, was der andere tut. Das ist durchaus relevant, dass sie das sehen und wissen und es ist ja vielleicht auch interessant für einen Frontend-Entwickler mal zu sehen, wie SQL funktioniert und was es da eigentlich für Probleme gibt und weswegen er seine UI halt nicht so bauen kann, wie sie das hinten in der Datenbank konzipiert hat und warum eigentlich. Und ja, also das sind so eher passive Effekte und das andere ist. Ja, was ich noch sagen kann, wenn man es einfach nur vorschlägt und sagt, hier ist ein Buch, liest dir das mal durch, schwierig. Da müssen sich die Leute schon echt gern mögen, glaube ich, oder auch sehr fremd sein, sehr höflich miteinander umgehen. Dann funktioniert das so. Alles dazwischen, habe ich so den Eindruck, ist es auf jeden Fall gut, wenn mindestens ein Tag ein Coach dabei ist, der weiß, wie das funktioniert und wie nicht. Also es gibt so ein paar Anti-Patterns beim Mobben oder Ensemblen oder wie auch immer. So der Silent Mob, also irgendwie einer programmiert, die anderen spielen Angry Birds oder was man heute so spielt, keine Ahnung. Und im Endeffekt macht einer die Arbeit und hat dann auch das Gefühl, dass das so ist. Und da gibt es halt Patterns, die man dagegen setzen kann, zum Beispiel ein striktes Typist-Konzept, dass derjenige, der tippt, sich nicht an der Diskussion beteiligen darf, sondern die ganze Zeit sein Mikro aus hat. Und die anderen auf der einen Seite die ganze Zeit frei diskutieren können, was übrigens viel anstrengender ist als tippen. Und auf der anderen Seite dem Typist aber auch so genau sagen müssen, was er oder sie zu tun hat. Und der Typist kann sich dann nur darauf konzentrieren, wie benutze ich meine IDE, was entspannend sein kann, was einfach völlig anders im Gehirn anstrengend ist. Und so kriegt man dann einen sehr schönen Flow häufig hin. Wenn alle durcheinander
Super.
diskutieren, wird es schnell unproduktiv auch. Also es,
Ja. Ja, vielen Dank. Wenn du nichts weiter hast, würde ich dich recht herzlich danken für deine Zeit und für die ja, Einsichten, Erfahrungen und Einblicke bei REWE Digital und wie ihr das so macht. Super interessant gewesen, der Talk von dir. Und ja, und dann vielen Dank fürs Kommen und bis später.
danke.